Super 8, das Kinomagazin.
Hitchcock-Zeit hier bei Super 8 und in unserer kleinen Hitchcock-Retrospektive sind wir ja inzwischen bei den 1940er Jahren angekommen. Hitchcocks erste Jahre in Amerika, in denen er eigentlich beim Produzentenmogul David O. Selznick unter Vertrag stand. Der jedoch hat ihn immer mal wieder für einzelne Filme an andere Studios ausgeliehen, so zum Beispiel 1942 erstmals für Universal Pictures mit dem Film Saboteure, über den Patrick und ich jetzt ausführlich sprechen wollen. Patrick, Saboteure heißt der Film. Um was für eine Sabotage oder welche Form von Saboteuren geht es hier?
Also zum einen die Sabotage, dass ich immer noch nicht so weit bin, über meinen Lieblingsfilm von Hitchcock zu sprechen. Der kommt aber als nächstes versprochen. Also das ist so die erste Sabotage. Die zweite findet in einer Flugzeugfabrik in Amerika statt, also im Film. Und der dort beschäftigte Arbeiter, Barry Kane heißt er, er wird beschuldigt, dass er diesen Sabotageakt vollbracht hat. Er will sich aber nicht wirklich damit abfinden, diese Schuld will er nicht auf sich nehmen und versucht den wahren Schuldigen, einen geheimnisvollen Mr. Fry, zu fangen. Und den jagt er erstmal durch halb Amerika und macht dann, wie es typisch ist für Hitchcock, die Erfahrung einer großen Verschwörung, trifft Männer, die eine Diktatur in den Vereinigten Staaten errichten wollen, bis er endlich dann irgendwann noch Zirkusleute treten auf, fette Frauen, bösartige Swimmingpool-Besitzer. Schließlich trifft er diesen Mr. Fry, den Saboteur, in der Fackel der amerikanischen Freiheitsstatue. Dieser Abenteuerfilm, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Agentenfilm in der Hinsicht eigentlich nicht, ist schon sehr typisch für Hitchcock, typischer als andere. Vielleicht deshalb, weil wir das Grundkonzept bereits von 1935 kennen, nämlich von seinem Film Die 39 Stufen.
Ja, es ist tatsächlich die nahezu klassischste Hitchcock-Geschichte aller Hitchcock-Geschichten. Der unschuldige Mann, dem niemand glaubt und der schließlich auf der Flucht, meist natürlich in Begleitung einer jungen blonden Frau, so auch diesmal seine eigene Unschuld beweisen muss. Meinst du, dass es damals eine bewusste Entscheidung von ihm war, sich wieder diesem Sujet zu widmen, weil er damit in England schon so große Erfolge gefeiert hat und es in Amerika vielleicht nicht so gut angelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hatte?
Ja, schon, wir hatten ja seine Anfänge in Amerika, ich fand seine Nachtschattengewächse interessant. Hitchcock hat sich in diesen Stoffen einfach am wohlsten gefühlt. Das Prägende an diesem Film ist, dass es eine reine technische Spielerei ist, weil er hat eine Geschichte, die kann man in dem Fall wirklich sehr gut auf einem Blatt Papier in 2-3 Sätzen zusammenfassen und der Rest ist Spiel, sowohl der Schauspieler als auch von Hitchcock. Also er hat hier nicht nur im Studio gedreht, sondern draußen, diese Aufnahmen draußen haben einen gewissen Atem, sie atmen Luft, sie atmen natürlich auch die damalige Zeit. Er hat sehr stark mit Teleobjektiv gearbeitet, also seine Darsteller hat er aus ganz weiter Entfernung nah rangeholt, also man sieht diesen Spaß dabei, Film als Technik in die Erzählung zu integrieren und das macht ja Hitchcock, so wie wir ihn heute kennen, immer aus, dass die Technik des Films, also wie mache ich Bilder, wie erzähle ich durch Bilder Geschichten, erschaffe Atmosphären, erschaffe Dramaturgie, erschaffe Spannungsmomente, den klassischen Suspense. Wie mache ich das? Mit der Hilfe der Kinomittel und nicht mit den Mitteln der Literatur. Und das ist hier, wie ich finde, sehr schön zu sehen. Bis heute ist das ein sehr unterhaltsamer Film. Jetzt habe ich mich entschieden, nicht Agentenfilm sagen, sondern das ist doch ein Abenteuerfilm eher.
Hm. Ja, ich finde persönlich ja, zwischendurch sind so ein bisschen die Pferde mit ihm durchgegangen. Also oder er hatte zu viele Ideen, die ja alle mit in diesem Film unterbringen wollte. Du hast es am Anfang erzählt, da gibt es diese Zirkusszene mit der bärtigen Frau.
Mit einer echten bärtigen Frau.
Ja, richtig. Auch da war er seiner Zeit mal wieder weit voraus. Der Gute.
Ja, genau.
Nein, aber es sind so viele unterschiedliche Orte, an denen sich dieser Film auch bewegt. Ja, es ist ja fast wie so eine kleine Schnitzeljagd von einem Platz zum nächsten und überall hat man das Gefühl, hier will er nochmal eine besondere Pointe unterbringen, hier soll es nochmal irgendwie eine besondere Szene sein. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, da in diesem Fall wäre weniger durchaus mehr gewesen, wenn er sich stärker auf den Helden und seine Geschichte fokussiert hätte, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass auch die Frauenrolle in diesem Film irgendwie nicht so richtig stark rüberkommt. Also ich weiß nicht, Priscilla Lane, ist das eine klassische Hitchcock-Darstellerin? Eigentlich nicht, oder?
Nee, er wollte ja auch nicht Robert Cummings haben, der ja auch nichts eigentlich von Hitchcock-Helden hat. Er wollte Gary Cooper und Barbara Stanwyck haben. Und Barbara Stanwyck haben wir ja gerade als große Darstellerin der Pre-Code-Phase in Hollywood diagnostiziert. Und das muss ihm natürlich gefallen haben. Also dahingehend, also diesen Gedanken, wie wir immer bei Hitchcock haben, was hätte er eigentlich machen wollen, da verstehe ich ihn natürlich sehr. Also dieses Umfeld, die Freaks des Zirkuses, diese Pseudonazis, die in Amerika diese Diktatur errichten wollen. Und das gepaart mit Gary Cooper und Barbara Stanwyck, die vor allem letztere, die was immer sehr Düsteres, sexuell pervers Aufgeladenes in ihren Augen trug. Das gefällt mir dann schon wieder sehr. Nur gut,
das ja, ganz andere Robert
Cummings und Priscilla Lane waren halt unter Vertrag. Jetzt wurden sie ihm aufgenötigt und es ist irgendwie, wie Hitchcock immer sagte, Schauspieler sind dann echt nur wie Kleiderhaken.
Ja. Wir müssen den Hintergrund des Krieges, glaube ich, noch mal ein bisschen präsent machen. Ja. Das ist für den Film ganz wichtig. 1942, natürlich, es tobt der Krieg. Die USA stehen kurz davor, selber in den Krieg einzutreten. Das schwingt natürlich als Subtext durchaus mit bei diesem Film. Ansonsten kann man diesen Verschwörungscharakter, Spionagecharakter, dass es dort so eine Geheimorganisation gibt, die die Macht anstrebt, das kann man sonst, glaube ich, gar nicht richtig verorten.
Ja, schon. Also wie gesagt, während der Dreharbeiten, Februar, Januar 1942, der Krieg ist schon längst in der entscheidenden Phase. Ja, auch Hollywood musste sparen während des Krieges. Es war jetzt nicht mehr so, dass man auch die großen Spezialeffekte, wobei das ein Film mit vielen Spezialeffekten noch ist für damalige Verhältnisse.
Absolut.
Aber dennoch musste man Kosten sparen. Und ja, wie gesagt, Aufnahmen aus Wochenschauen zeigten dann gewisse Szenen, die man nicht drehen konnte. Ein Schiffsunglück zum Beispiel. Und ich meine, da zeigt sich schon ja sehr viel, dass auch Hitchcock einknicken musste, der später im Zweiten Weltkrieg noch ganz andere Filme drehte, als er vorbei war. Das war eine Zeit, der sich Hitchcock, der ja nicht aus Amerika kam und nicht sagen konnte, das ist alles weit weg von mir. Er kam aus England, er wusste ganz genau, was da passiert. Hitler flog schon seine Bombenteppich hier auf London, auf seine Heimatstadt. Also er hat das alles gesehen und viele seiner Filme sind ja letztendlich so Aufbaugeschichten. Aber ja, Propaganda will mir über die Lippen, Andreas. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ist das Erbauungspropaganda? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Na, heutzutage ist Propaganda ja ein sehr negativ besetzter Begriff. Damals war er das vielleicht gar nicht unbedingt, ja, im Sinne von einer gewissen Kriegsbegeisterung zu schüren oder die Bevölkerung darauf vorzubereiten, was da möglicherweise bevorsteht, hat der Film vielleicht durchaus seine Funktion gehabt. Wer weiß.
Naja, hinzu kommt ja noch das, was, also wie gesagt, diese ganze Verschwörung ist realen Tatsachen nachempfunden. Es gab die American Firsters, eine faschistische Organisation in den USA, die ganz andere noch Ideen hatte, die sie mit dem Land vorhaben wollten. Das ist natürlich noch interessant. Zum anderen, Teile des Drehbuchs sind von Dorothy Parker geschrieben. Die kennen wir jetzt eher als Hemingway-Geliebte und von diesem tollen Spruch, noch einen Drink und ich liege unterm Gastgeber. Und sie war so eine Szenefrau aus New York, also wirklich sehr gebildet, mit einer unfassbar schönen Sprachmelodie. Also ich lese ihre Bücher bis heute sehr gerne. Und gerade in dieser Szene mit dem blinden Klavier und in diesen ganz kleinen humoristischen Einlagen, die dieser Film immer wieder hat, merkt man das, dass da noch eine andere Sprache ist. Nicht Hitchcocks Sprache, nicht sein Stil, nicht sein Blick auf Menschen und auf zwischenmenschliche Interaktion. Und dann schleicht sich in diesem Film, der ja vor vielen verschiedenen Einflüssen sich ja gar nicht schützen kann, noch eine sehr interessante Note rein, die ihn bis heute auch sehr frisch hält.
Und vielleicht ganz kurz noch den Showdown auf der Freiheitsstatue. Da hat Hitchcock am Ende mal im Gespräch mit Truffaut in dem berühmten Interview gesagt, er sei mit der Szene gar nicht mehr so wirklich glücklich, wenn er sie sich heute anschauen würde. Ich finde sie durchaus spannend, aber er hat natürlich nicht ganz Unrecht, weil er sagt in dem Interview ganz zum Schluss, eigentlich hätte die Konstellation ja umgekehrt sein müssen. Es ist so, dass der tatsächliche Saboteur Fry am Ende hinunterhängt an der Freiheitsstatue und er wird gehalten von dem Helden. Natürlich ist die Identifikation, wäre unter Umständen viel größer gewesen, wenn wir den Helden dort unten hätten hängen sehen und wie er vielleicht in letzter Sekunde gerettet worden wäre, siehe dann North by Northwest ein paar Jahre später.
Exakt, also Hitchcock hat dahingehend aus seinen für ihn Fehler, er war auch wirklich sehr selbstkritisch, gelernt und du hast recht. Da siehst du wieder, wie er in diesem Interview ganz klar macht, worum es ihm geht. Es geht um ihn, um so eine logische Spannungsdramaturgie und er mag es nicht, wenn diese Spannungsdramaturgie irgendwie aufgebrochen wird. Und irgendwie fällt mir jetzt gerade ein, zur Spannungsdramaturgie eines Hitchcocks-Films gehören ja auch irgendwie seine Cameos, über die wir jetzt eigentlich so nicht gesprochen haben. Also man muss ja wissen, dass Hitchcock schon damals zu Zeiten von Saboteure sehr bekannt war. Also dieser Ruhm wird sich noch ins Unendliche steigern, später mit Vögel, Psyche und so weiter, Frenzy. Die Leute gingen zum Teil in den Film rein und suchten nach Cameo und nach dem Cameo-Auftritt, wo steckt der dicke Mann, und haben gar nicht auf den Inhalt geachtet. Deshalb hat Hitchcock gesagt, ich verstecke diese Cameos relativ am Anfang meiner Filme, damit die Leute sich dann noch den Rest über auf die Geschichte konzentrieren. Ich finde, das schließt so ein bisschen schön ab, was wir gerade gesagt haben, dass Hitchcock-Filme nie geschlossene Universen sind, dass da immer wieder Einflüsse von außen sind, wie hier der Krieg, Dorothy Parker, aber auch Hitchcocks Persona selbst. Und das ist halt wunderbar. Und das ist, wie gesagt, wie alle Filme, die wir hier vorstellen, sehr sehenswerte Filme, auch wenn sie schwarz-weiß sind. Und ich weiß, viele Menschen haben Angst vor Schwarz-Weiß oder so. Aber nein, nein, das ist ein sehr unterhaltsamer Film, sehr spannender Film, kann man sich immer wieder ansehen.
Braucht man keine Angst vor zu haben. Saboteure von 1942. Und beim nächsten Mal, da sind wir dann endlich soweit. Shadow of a Doubt, Patricks Lieblings-Hitchcock-Film bei uns in der nächsten Sendung. Vielen Dank an dieser Stelle.
Bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.